Die Schreibenden von Anja Görz.
Und ich freue mich wahnsinnig, denn heute ist Marc Elsberg mein Gast. Herzlich willkommen in diesem Podcast.
Ja, ich freue mich auch.
Zu Beginn dieser Sendung gibt es ja immer ein bisschen Lebenslauf. Und bevor wir über das neue Buch Gier sprechen, deshalb auch ein bisschen Marc Elsberg, der ja eigentlich Markus Raffelsberger heißt. Am 3. Januar 1967 in Wien geboren, in der Stadt, in der er auch heute lebt. Aufgewachsen in Niederösterreich, auch Matura in Niederösterreich gemacht, was bei uns das Abitur ist. Anschließend Industriedesign in Wien studiert. Er war Strategieberater, Kreativdirektor für Werbung in Wien und Hamburg und Kolumnist der österreichischen Tageszeitung Der Standard und bekannt geworden bei den meisten Lesern vor allem wegen seines Bestsellers Blackout, in dem der flächendeckende Zusammenbruch der Energieversorgung großes Thema war. Wer das gelesen hat, hat vielleicht selber auch mal ein bisschen intensiver drüber nachgedacht, wie es so zu Hause ist mit dem Strom. Science Thriller heißt das Ganze oder hat mal irgendjemand geschrieben. Gab es diese Bezeichnung schon vor Ihren Krimis?
Weiß ich ehrlich gestanden nicht. Irgendwann hat der Verlag gesagt, wir nennen das jetzt so. Seitdem heißt es Science Thriller.
Es gab ja das erste Buch, was vielleicht viele gar nicht wissen, schon im Jahr 2000. Da ging es noch nicht um das, was uns als Menschen vielleicht irgendwann mal dräut, sondern das war ein satirischer Roman.
Das war eine Polit-Satire, die hieß Saubermann und erzählte, so kam ich auch zum Schreiben, weil ich hatte mir gedacht, so eine Geschichte fände ich lustig zu lesen und sie gab es nicht. Daraufhin habe ich gedacht, ich schreibe sie einfach. Da geht es um eine Waschmittelfigur, die am Ende des Tages mit einer Sauberkeitskampagne zum Kanzler wird, als fiktive Figur, weil alle eigentlich diese fiktive Figur lieber wollen als Politiker, denn die richtigen Politiker.
Passt auch heute wieder, oder?
Wäre absolut zeitlos, keine Frage.
Kam das direkt aus dem Job in der Werbung?
Da gab es natürlich sehr viel. Ich habe damals eben in der Werbung gearbeitet und das half natürlich, etwas zu nehmen, was man kennt. Aber es war, wie gesagt, die Geschichte, die ich eigentlich gern gelesen hätte. Und das hat gar nicht unbedingt damit was zu tun gehabt, dass ich damals in der Werbung gearbeitet habe. Es hat mir das allerdings erleichtert, darüber zu sprechen.
Also der erste Tote dann wenig später in der Werbeagentur, das war auch nicht gegen den eigenen Chef gerichtet?
Absolut nicht, nein. Das
wirklich war ja ein Chef einer Werbeagentur.
Das war der Chef einer Werbeagentur dann in dem ersten Krimi, der 2004 erschien unter dem Titel Das Prinzip Terz. Und das war dem geschuldet, das hätte irgendwer sein können, nur da ich eben mich ein bisschen besser auskannte in der Werbung ohnehin, war es für mich einfacher, auch da über etwas zu schreiben, was ich kenne, dann muss ich es nicht recherchieren.
Ne? Ist dieses Ding, eine Geschichte verpassen, eigentlich nichts anderes als kleine Romane schreiben, wie man es in der Werbung ja macht?
Ich persönlich finde da ungeheuer viel Parallelen darin, um nicht zu sagen, es ist für mich eigentlich das Gleiche, weil die Struktur von Geschichten sind eigentlich die gleichen, ganz egal, ob das ein 30-sekündiger Werbespot ist oder ein 300- oder 600-seitiges Buch oder auch eine Anzeige oder sonst etwas. Also es gibt so Grundstrukturen des Geschichtenerzählens, des Erfolgreichen. Und die muss ich natürlich in der Werbung auch anwenden, um meine Kundschaft irgendwo abzuholen. Und die kennt man auch, diese Strukturen. Die sind ja ausreichend analysiert und bekannt. Insofern ist es für mich eigentlich das Gleiche. Es ist natürlich, der Unterschied ist dann ein handwerklicher irgendwann, einen Spannungsbogen über 30 Sekunden zu halten oder über 300 Seiten. Und auch da ist, würde ich gar nicht sagen, die 300-Seiten-Aufgabe die größere. Es ist eine andere, weil, wie das berühmte Zitat, das ja mehreren Leuten zugeschrieben wird, ich habe heute keine Zeit, dir einen kurzen Brief zu schreiben, deswegen schreibe ich dir einen langen, es ja häufig sehr viel schwieriger ist, das Ganze, was man jetzt weiß über in der Werbung, halt dann über ein Produkt, hat man ja auch tief recherchiert und die Konkurrenz angeschaut und so weiter und so fort. Und jetzt hat man genau 30 Sekunden Zeit, die Essenz von dem mitzuteilen. Das ist, finde ich, auch zumindest für mich war es eine sehr, sehr gute Übung für später, fürs Schreiben von Romanen, herauszufinden, was ist die Essenz meiner Geschichte. Wenn ich die in 30 Sekunden erzählen kann, dann kann ich sie auch auf 300 Seiten erzählen. Wenn ich sie in 30 Sekunden nicht erzählen kann, wenn ich mein Buch nicht pitchen kann in 30 Sekunden, dann stimmt etwas an der Geschichte noch nicht.
Der berühmte Test, das Fahrstuhl-Pitching. wenn man nicht quasi innerhalb von drei Stockwerken erzählen kann, worum es geht.
Da würden mir jetzt wahrscheinlich ziemlich viele Autorinnen, Autoren und andere mit Literatur Beschäftigte heftig widersprechen und das zu kommerziell oder vereinfachend.
Es gibt ja auch Bücher, die einen beschäftigen, deren Geschichte man gar nicht so richtig wiedergeben kann. Jedenfalls nicht in kurzen Sätzen.
Das mag durchaus sein, das sind aber in den seltensten Fällen Bücher, die ein breites Publikum haben. Also wie gesagt, wir kennen Strukturen von erfolgreichen Geschichten, die kann aber man verwenden.
Diese 300 Seiten oder 400 oder auch mal 500 müssen ja auch geschrieben werden. Ja. Sind Sie ein fleißiger Schreiber?
Wenn ich muss, ja.
Aber dieses muss ja dann erstmal kommen. Also es gibt einen neuen Vertrag, es gibt eine neue Idee, es gibt ein wahrscheinlich Abgabedatum. Wie sehr sind Sie dann Prokrastinierer und wie sehr fleißiger Schreiber?
Ich bin ein furchtbarer Prokrastinierer. Ich bin aber auch die Sorte Schreiber, die die Amerikaner Architekt nennen. Deswegen gibt es bei mir so verschiedene Phasen eigentlich. Also ich bin ja nicht der, was auch ich von vielen Kolleginnen und Kollegen weiß, das sind die Gärtner, die lassen es einfach mal wachsen. Also die wissen die erste Szene und ungefähr, wie es ausgeht. Und dann muss man halt während dem Schreiben herausfinden, wie es eigentlich von Anfang zu Schluss kommt. Das bin ich nicht. Das würde mich wahnsinnig machen. Da könnte ich wahrscheinlich auch nicht schreiben, wenn ich nicht wüsste, wohin ich die nächsten 5 Seiten schreiben soll.
Also das heißt, als Architekt bauen Sie das Haus, Sie haben die Zimmer und dann richten Sie nur noch ein.
Ja. Wobei nicht so extrem. Die Erfahrung hat mich auch gelehrt, dass die Figuren im Lauf der Zeit ja dann ein Eigenleben entwickeln, auch wenn ich die Figuren vorher sehr genau kennenlerne. Ich schreibe wie viele andere auch lange Lebensläufe für meine Figuren, bevor ich überhaupt anfange, die Geschichte zu schreiben, dass ich die Figuren kennenlerne. Wo sich dann aber auch während des Schreibens herausstellen kann, die Figur passt nicht ins Buch und ich muss sie entweder rauswerfen oder ich muss ihr Leben umbauen. Das ist mir etwa bei Blackout war das so, dass ich eigentlich da meine Figuren hatte und die Hauptfigur hat nicht funktioniert als Hauptfigur. Die wurde dann, da habe ich die ersten 150 Seiten ja dreimal komplett neu geschrieben, bis ich endlich die Figuren so zusammengestellt hatte, wie sie dann am Ende auch funktioniert hatten. Die ursprüngliche Hauptfigur war dann nur noch eine kleine, nicht unwichtige, aber kleinere Nebenfigur. Und deswegen plane ich meistens die Handlung fürs erste Viertel des Buches sehr genau. Ich sage also, das sind dann, keine Ahnung, 30, 40 Szenen, 50. Und da weiß ich genau, das steht dann auch in Stichworten auf kleinen Post-its und das wird auf einen großen Karton so lang geordnet, bis die richtige Reihenfolge hat. Die zweite Hälfte weiß ich ungefähr, da habe ich so Schlüsselszenen dafür notiert, von den absehbar, weiß nicht, wieder 50 Szenen, vielleicht 10, 12. Und für die zweite Hälfte des Buches weiß ich auch so ein paar Schlüsselszenen, aber mehr noch nicht. Und wenn ich während des Schreibens des ersten Viertels merke, okay, meine Planung geht ungefähr auf, dann beginne ich dazu parallel das zweite Viertel konkreter zu planen, so wie das erste schon geplant war. Und wenn ich merke, es geht nicht ganz auf, weil eben die Figuren sich plötzlich anders verhalten, als ich das geplant hatte, dann plane ich um. Weil ich meine, im Allgemeinen, die Figuren werden schon recht haben. Das wird einen Grund haben, dass die was anderes machen will in dem Augenblick. Oder was häufig passiert, dass ich bei der Planung gedacht habe, sie kommt erst später auf irgendwas drauf oder irgendein Ereignis passiert erst später und dann stellt sich heraus, nein, das kann eigentlich schon viel früher passieren. Dann ist die Planung auch über den Haufen ein bisschen. Das heißt, die Erfahrung hat mich gelehrt, nicht komplett durchzuplanen, weil das wäre auch verlorene Liebesmühe. Man muss schon das Kreative, das Spontane, Intuitive auch zulassen.
An welchem Punkt dieses Prozesses werden das erste Mal Außenstehende eingebunden? Also wann darf jemand lesen? Wann sprechen Sie über eine Idee?
Ich spreche über Ideen im Allgemeinen lange, bevor ich anfange zu schreiben, während der Recherchen. Das ist bei mir eigentlich der übliche Prozess, dass ich mich für Dinge interessiere und wenn ich was finde, das ich wirklich spannend finde, dann wird mein ganzes engeres Umfeld damit dann ziemlich penetrant belagert von mir, weil ich eben abteste quasi.
Ist das schon mal eine Idee dann nicht zustande gekommen, weil es so viel Verständnislosigkeit gab auf der anderen Seite? Oder?
Nein, bis jetzt eigentlich nicht. Das ist eine Testphase, wo ich auch noch gar nicht weiß, ob ich daraus wirklich ein Buch mache, sondern da werden halt Ideen jongliert und dann stellt sich vielleicht irgendwann heraus, okay, da kann man was draus machen. So war das bei Blackout, wie ich irgendwann begriffen habe, okay, wie sehr wir in den letzten 30 Jahren die Organisierung unserer Welt umgebaut haben.
Aber um mal kurz da zu bleiben bei Blackout, Sie werden doch auch vorher nicht gewusst haben, also Sie werden die Idee gehabt haben, was passiert eigentlich bei Stromausfall.
Nee, das war eben gar nicht die Ausgangsidee. Okay. Also zu Blackout kam es auf ganz andere Art und Weise. Ich wollte einen ganz normalen Thriller schreiben, und wo vielleicht irgendwelche Kriminelle ein Unternehmen erpressen, und habe mir gedacht, ich fände es jetzt aber langweilig, wenn die Getränkedosen oder Babynahrung im Supermarkt vergiften. Habe mir gedacht, naja, hatte da vorne einen Artikel gelesen über die Produktion einer elektrischen Zahnbürste in unserer komplexen Welt. Da gibt es dann auch diese internationalen Lieferketten. Selbst bei einer elektrischen Zahnbürste, die Borsten werden in Thailand hergestellt, der Stiel, in den sie montiert werden, aber in Indonesien, und der Akku in China und so weiter und so fort. Dann war die Idee zuerst mal zu sagen, okay, dann brauche ich ja diese Lieferkette nur irgendwo unterbrechen, sagen wir mal im Hafen von Shanghai, wo die Borsten lagern und weitergehen sollen in die Fabrik, wo das alles zusammenmontiert wird. Und dann habe ich mir angeschaut, ja, wie könnte man dort denn diesen Lieferstrom unterbrechen? Und dann macht man das heute natürlich nicht mehr, indem man eine Bombe in den Hafen wirft, sondern man wirft eine digitale Bombe, indem man irgendwelche dieser Programme, die das alles organisieren längst, das machen ja keine Menschen mehr, hackt und manipuliert. Und von da ausgehend habe ich mir gedacht, muss man es so direkt machen oder kann man es nicht sogar irgendwie über Bande spielen, sodass ich eigentlich irgendetwas hacke, was dann erst den Hafen beeinträchtigt? Vielleicht irgendwelche Zufahrtswege oder weiß der Teufel was. Und von da ausgehend habe ich dann verstanden, wie eng vernetzt sämtliche Strukturen heutzutage eigentlich sind und dass das nicht nur industrielle Lieferketten betrifft, sondern dass zum Beispiel heute auch ein Krankenhaus oder ein Kuhstall so funktionieren. Und dann habe ich angefangen, mit meinem Umfeld darüber zu reden, ob ihnen das bewusst ist und wie sehr ihnen das bewusst ist, und habe herausgefunden, nein, und dann habe ich nachgegraben und immer wieder diskutiert und gespürt, das finden die Leute sehr, sehr interessant. Und dann war die Frage, okay, wie erzählst du eigentlich diese Geschichte von dieser modernen, komplexen, von ganz vielen gegenseitigen Abhängigkeiten geprägten Welt? Wie machst du etwas bewusst, was den Leuten nicht bewusst ist? Und da hilft natürlich ein Leben in der Werbung davor oder währenddessen ja auch noch. Da lernt man natürlich Strategien. Wie macht man, das ist eine der Uraufgaben der Werbung. Wie machst du etwas bekannt, was nicht bekannt ist? Und eine dieser Strategien ist, wenn du die Wichtigkeit von etwas zeigen willst, dann lass es weg. Also in der Werbung endet das dann oft im Slapstick, ne? Da sitzen ein paar Leute auf einer super bequemen, weichen Couch, regeln sich, und dann blendest du das super bequeme Couch-Sofa aus und sie plumpsen auf den harten Boden. So, wie gesagt, Slapstick-Version, und ich habe gedacht, naja, wenn ich zeigen will, wie wichtig diese Strukturen für uns sind, dann lasse ich sie zum Beispiel einfach weg, indem ich eine der Strukturen ausschalte. Ob das war zu dem Zeitpunkt für mich noch nicht klar. Ich habe mehrere Varianten untersucht. Mich hätte zum Beispiel damals sehr gereizt, wie ich angefangen habe, darüber nachzudenken, das Finanzsystem zusammenbrechen zu lassen. Das war um 2007 herum, nämlich 2008, wie ich darüber nachgedacht habe. Und da haben wir das unabsichtlich ja fast geschafft. Ich habe untersucht, wie das wäre, wenn man Logistikströme unterbricht, wenn man Kommunikationsströme abschalten könnte, vor allem das Internet. Das war damals aber noch nicht möglich. Heute wäre es das, zumindest ausreichend. Und kam halt am Ende des Tages drauf, dass es am schnellsten, einfachsten und wirkungsvollsten ist, wenn ich den Strom ausschalte. Und daraufhin habe ich dann begonnen zu recherchieren, noch genauer, wie das ging. Und so kam die Geschichte des Stromausfalls zustande.
Noch genauer recherchieren. Also es ist ja ein Wahnsinn, was man dann alles erfährt. Und ja, dann sitzt man da und hat seine Geschichte, die man ja eigentlich erzählen will, mit all diesen Informationen, die vermutlich dann in irgendwelchen Notizbüchern, in Dateien, auf dem Computer ruhen. Wann ist der Punkt zu sagen, okay, da verzichte ich jetzt auf das, was ich recherchiert habe, da verzichte ich vielleicht auch auf ein Stück Wahrheit, weil meine Geschichte sonst nicht mehr funktioniert. Passiert das?
Das passiert manchmal, wobei ich verzichte nicht auf Wahrheit, sondern ich muss manchmal einfach zu detaillierte Informationen weglassen, die dann aber in Wahrheit auch nicht wirklich was zur Sache tun. Und manchmal habe auch ich, und das mache ich aber dann im Nachwort zum Beispiel bei Blackout ja auch kenntlich, dass ich sage, da habe ich ein bisschen was geändert aus dramaturgischen Gründen, wenn in einem französischen Energieunternehmen die Netzleitstelle und das Headquarter des Unternehmens in einem Gebäude sind. Das ist völlig unrealistisch und gibt es wahrscheinlich kaum wo in der entwickelten Welt. Aber wie gesagt, das ist für mich, fällt das unter künstlerische Freiheit, solange es den Kern der Geschichte nicht berührt eigentlich. Und das tun diese Änderungen nicht.
Wenn man dann für seine Recherche ja auch belohnt wird durch Wissenschaftspreise zum Beispiel, Zero und Blackout sind ja beide ausgezeichnet worden als Wissenschaftsbücher des Jahres, und man ist selber kein Wissenschaftler, führt das dazu, dass der Anspruch hinsichtlich Recherche noch größer wird an einen selbst?
Den hatte ich sowieso, den Anspruch. Das ist nämlich das, was mir ja den großen Spaß auch macht an diesen Büchern. Zuerst einmal diese ganze Recherche, diese ganzen Dinge herauszufinden. Das mache ich sowieso die ganze Zeit eigentlich, auch auf anderen Gebieten. Ich bin ein totaler Wissens-Junkie, was mir ja dann auch hilft zum Teil, das war bei Sira und auch bei Helix so, also insbesondere Helix, das Thema hat mich schon immer wahnsinnig gefesselt. Und da war es ja tatsächlich so, als ich Helix dann wieder angegriffen habe, habe ich Dokumente gefunden auf einem älteren Computer, dann noch, die ich aber auch immer mitgeschleppt habe, dann auf den neuen Computer. Ich hatte gleichzeitig begonnen, Helix und Blackout zu schreiben. Und es gab 150 Seiten auch von Helix schon aus 2007. Und die haben zwar nichts mit dem zu tun, was heute in dem Buch steht, aber da sieht man, wie lange ich mich mit dem Stoff schon beschäftigt und auch ziemlich intensiv damals schon recherchiert hatte, so dass ich damals schon ein Buch hätte schreiben können dazu. Nur die Geschichte war mir damals noch zu Science Fiction, und dann kamen halt diverse Technologien wie CRISPR-Cas und Analysemöglichkeiten und so weiter und so fort, dass ich dann irgendwann sagen konnte, okay, jetzt kann ich das Buch schreiben. Das heißt, die Recherche ist bei mir ein Mittelding aus einfach hohem Interesse für ganz vielen Dinge. Und wenn ich mich dann entscheide, daraus ein Buch zu machen, dann tauche ich noch mal tiefer ein, vor allem für diverse Details, die wichtig sind fürs Buch.
Das ist ja bei Gier jetzt auch wieder so, weil wir haben vorhin schon über Finanzen gesprochen. Das war schon mal ein Gedanke, ist jetzt ja auch im neuen Buch Gier ein Thema. Geld, Geldströme, Kapitalismus, Mathematik. Da entwickeln sie sogar eine eigene Formel, die man dann mit Bildern nachvollziehen kann. Wenn man es geschrieben nicht begreift, hat man immer noch die Bilder, um es zu verstehen. Wie entwickelt man sowas während des Schreibens? Also wann war der Punkt da, selber zu merken, ich kann es nicht nur aufschreiben, ich muss eine Zeichnung dazu machen?
Das war hier auch wieder ein bisschen umgekehrt. Es ist ja erstens so, dass die Formel ist nicht von mir. Die Formel oder dieses Prinzip, das ich da erkläre, ich erkläre ja eigentlich ein ganz grundlegendes Prinzip, das man aus der Physik seit über 100 Jahren kennt, wo theoretische Physiker in London festgestellt haben, das ist eigentlich auch anwendbar, beziehungsweise wird ohnehin, ohne dass wir es tun, auch in der Ökonomie, also in der Wirtschaft, in den verschiedensten Bereichen und in der Politik angewendet. Und nur dadurch, dass wir nicht wissen, dass wir das tun, machen wir diverse Dinge falsch. Und ich bin zuerst auf diese wissenschaftlichen Papiere gestoßen und fand erstmal nur wahnsinnig interessant, was die da machen, wobei ich 95% nicht verstanden habe, weil das sind einfach Formeln höherer Mathematik, die du nur verstehst, wenn du theoretische Physik oder Mathematik studiert hast. Und ein paar Zeilen dazwischen habe ich mir nur gedacht, wenn das wahr ist, was die da behaupten, dann ist das eine Sensation. Und dann musste ich das verstehen. Und dann habe ich mit denen Kontakt aufgenommen und die haben Zeit und Geduld genug aufgebracht, um zumindest mal ansatzweise mir das zu erklären, haben auch so ihre Vorbehalte gehabt, am Anfang mal gemeint, ja, schick mal ein paar Fragen, schauen, ob das Sinn hat da mit dir. Ja, das hat am Ende zu einem monatelangen E-Mail-Austausch geführt, bis wir dann gesagt haben, okay, und jetzt komm nach London, weil reden wir doch gleich persönlich. Das habe ich dann gemacht, 3 Tage lang sind wir gesessen und haben geplaudert und ich wusste immer noch nicht, ob da ein Buch draus wird. Das war einfach pures Interesse an dieser Sache. Das war so wie eine Goldsuche und du hast den Nugget aber irgendwie noch nicht so richtig gefunden. Und
aber die Splitter.
Ja genau, der Glitter war schon im Wasser und du wolltest wissen, wo ist diese Goldader im Stein, und die haben wir dann da in London gefunden. Beim persönlichen Gespräch habe ich plötzlich begriffen, was zumindest in gewissen Bereichen die Konsequenzen der Londoner Arbeiten sind. Und dann bin ich zurück nach Wien und habe eben überlegt, wie kann man das erklären einem Normalsterblichen, und habe eben diese Bauernfabel entwickelt, die im Buch ja eine zentrale Rolle spielt, um nicht zuletzt es auch mir selber mal verständlich zu machen. Und da war mir aber auch klar, gut, ich bin ein sehr optischer Mensch. Wir haben es schon besprochen, ich komme ursprünglich aus der optischen Ecke. Ich habe gedacht, ich wäre Maler oder Comiczeichner oder eben Designer oder sowas. Das Schreiben kam ja viel später in der Werbung. Und deswegen vielleicht auch, dass ich mir leichter tue, wenn man es optisch aufbereitet. Aber ich glaube, es hilft in dem Fall wirklich immens. Und dann habe ich diese Geschichte den Londonern geschickt und habe gefragt, ist das eigentlich, was ihr meint? Und dann haben die ganz begeistert zurückgeschrieben und haben gesagt, dürfen wir das verwenden, weil sie massive Schwierigkeiten haben, ihre Arbeiten zu vermitteln.
Ja,
und dann habe ich gesagt, ja, gern, aber erst, wenn ich das Buch dazu geschrieben habe. Und dann habe ich halt begonnen, eine Geschichte um diese Bauernfabel zu stricken, um sie in einen Thriller zu verpacken. Und das war erst der Augenblick, wo ich beschlossen habe, da kann ich jetzt ein Buch draus machen. Also es ist nicht während des Schreibens entstanden, sondern zuerst waren da diese wissenschaftlichen Arbeiten, dann war die Bauernfabel da und dann war die Frage, was für eine Geschichte stricke ich um die Bauernfabel herum.
Also diejenigen, die dann im Grunde das erste Mal ein bisschen lesen, sind ja dann die Wissenschaftler, die zumindest Einzelteile der Kernidee lesen. Aber wer sind die Ersten, die lesen, wenn ein Text fertig ist? Geht der erst an andere, wenn das ganze Buch fertig ist? Oder darf Ihre Frau einzelne Kapitel vorab schon mal
lesen? Das war im Fall von Guy auch ein bisschen eine Ausnahme, dass die zuerst diese Bauernfabel gekriegt haben. Und man muss sagen, dass ich ja da das große Glück hatte bei Guy, dass das Mastermind der Londoner ein gebürtiger Deutscher ist, der erst nach dem Abi in die weite Welt gezogen ist und halt heute in London da arbeitet. Das heißt, der konnte später mein Manuskript, auch das deutsche Manuskript, glücklicherweise lesen, weil der Ablauf ist üblicherweise so, war auch bei allen anderen Büchern, ich schreibe erstmal eine Version. Und diese Version kriegen im Allgemeinen, früher war das meine Frau, bekam die erste Version zu lesen, und auch die weiteren Versionen, was dazu führt, dass meine Frau noch nie ein fertiges Buch von mir gelesen hat, weil sie irgendwann sagt, okay, jetzt reicht's.
Ich habe schon 7 Mal gelesen.
Und ich kenne es eh und die Details, die sich jetzt noch geändert haben und so weiter. Wobei ich das schon bei Helix und auch bei Gier nicht mehr in der Form gemacht habe. Bei Gier hatten wir ja sowieso heftigste Diskussionen, nicht nur mit meiner Frau, mit vielen Leuten, die, als ich erstmal nur von der Idee erzählt haben, gemeint haben, da willst du ein Buch draus machen.
Also niemand konnte sich vorstellen, dass man aus so einem Stoff dann auch einen Krimi-Stoff
herkriegen kann. Genau, also das war für mich natürlich dann schon eine besondere Herausforderung, kriegt man das wirklich hin? Und es sprengt ja den Rahmen des klassischen Krimi-Thrillers, würde ich sagen, schon deutlich, weil in einem solchen Format, in einem Thriller-Format auch wirklich eine wissenschaftliche Neuheit, und zwar, wie ich meine, eine ziemlich spektakuläre zu präsentieren, birgt natürlich auch ein Risiko. Sie ist nicht so einfach zugänglich wie die Dinge, die man im Blackout erzählt. Und es bleibt natürlich für viele Leserinnen und Leser immer so am Ende, wenn sie das Nachwort nicht lesen, die Frage, ist das jetzt Fiktion oder Realität? Ich meine, im Nachwort mache ich es ganz klar und sage, lest die Arbeiten von den Londonern, wenn sie es könnt, weil das ist ja noch dazu auf Englisch. Der ist zwar Deutscher, aber wir haben alles immer auf Englisch gemacht, weil die anderen Briten sind. Das hat die Recherche doppelt spannend gemacht natürlich. Und wer es natürlich auch zu lesen bekommt, dann die erste Version, ist meine Lektorin oder meine Lektorinnen und mein Agent. Zu lesen bekommen es natürlich auch die Leute, die am Buch mitarbeiten in der Form, da finde ich immer ein, zwei, drei, die das so spannend finden, dass sie den ganzen Prozess begleiten, was auch wahnsinnig hilfreich ist, weil manchmal sind so Dinge, die müsste man recherchieren oder weiß man nicht und dann kann ich da einfach mal schnell ein E-Mail oder eine Message rüber schießen und habe binnen Stunden vielleicht sogar eine Antwort und weiß, wie ich meine Figur, die sich da in einen Schlamassel manövriert hat, auch wieder heraushole. Und diese Leute bekommen auch immer eine Erstversion, um die Manuskripte auf vor allem fachliche Richtigkeit zu lesen.
Also in diesem Fall zum Beispiel ein Banker oder jemand aus der Londoner Gruppe.
In dem Fall war es der Londoner Deutsche, der glücklicherweise das deutsche Manuskript lesen konnte. Und dann ja auch eine ganz interessante Antwort gegeben hat. Er hat gesagt, ja, passt alles wunderbar. Er ist ganz erstaunt. Aha, ich erzähle da also einen Krimi und mitten hinein packe ich eigentlich diese ganz anderen wissenschaftlichen Dinge. Er wusste gar nicht, dass das geht. Worauf ich ihm antworten musste, ja, ich weiß auch nicht, ob das geht. Das werden wir dann sehen, was die Leserinnen und Leser dazu sagen.
Sie haben gerade schon gesagt, Comic ist eine große Vorliebe, ein großes Fable. Es gibt ja durchaus große Romane, die dann auch zur Graphic Novel wurden. Können Sie sich das vorstellen für Ihre Bücher?
Absolut. Ich fände das sogar ziemlich interessant. Aber bis jetzt gab es noch keine Zeichnerinnen oder Zeichner, die sich darauf eingelassen hätten. Und ich würde es auch nur dann machen, wenn eigentlich müsste da zuerst ein Comic-Verlag da sein, der sagt, okay, ich würde das gern machen. Und dann würde man sich halt die Zeichner dazu suchen oder Zeichnerinnen, die das entsprechend machen.
Wir haben vorab schon mal kurz über Lieblingsbücher gesprochen. Und Sie haben mir gesagt, dass das ganz schwierig ist, Bücher zu nennen, die man gerade empfehlen würde, weil sich das ja auch ändert, weil man sich selber verändert und Dinge, die man vielleicht vor 2 oder 5 Jahren gut fand, heute gar nicht mehr lesen würde.
Ja, sicher, jeder von uns kennt das, oder? Also Dinge, die man mit 16 gelesen hat, ich weiß nicht, Steppenwolf von Hesse ist ja nicht mehr lesbar mit 30 eigentlich, oder? Oder Unterm Rad oder solche Dinge. Und andere Dinge, die man womöglich mit 16 in der Schule lesen musste und entsetzlich gefunden hat, entdeckt man dann erst mit 30, 40, dass das eigentlich ganz großartige Dinge sind. Also hätte man mich mit 10 oder mit 7, 8 Jahren diese Frage gefragt, hätte ich wahrscheinlich gesagt, die 3 Stanisläuse. Das waren so österreichische Kinderbücher. Und ein paar Jahre später wäre es Tom Sawyer und Karl May gewesen. Und wieder ein paar Jahre später waren es dann wieder andere. Und so verändert sich das immer wieder übers Leben.
Kinderbücher wurde viel gelesen bei Ihnen in der Familie? Viel vorgelesen auch?
Ja, es wurde viel vorgelesen, es wurde viel gelesen. Es war bei uns auch so, dass beispielsweise mir mein Vater, ich weiß nicht, wie alt ich da war, wahrscheinlich so 10, 12, ein völlig zerschlissenes Exemplar von Tom Sawyer und Huckleberry Finn, beide Bücher in einem Band quasi in die Hand gedrückt hat, noch in so Frakturschrift geschrieben, also in dem alten gotischen Lettern. Und wirklich, das waren zum Teil fliegende Blätter schon, diese Dinge, hat gesagt, das habe ich gelesen, wie ich in deinem Alter war, probier, das könnte dir vielleicht auch gefallen. Und dann habe ich das halt zum Beispiel gelesen. Also ich habe auch von meinem Vater immer wieder Bücher gekriegt oder halt dann die klassischen Sagen des Altertums oder so, hat man als Vorbereitung auf den Griechenlandurlaub bekommen. Also das war bei uns durchaus eine Sache, die meine Eltern sehr gefördert haben. Ich habe den Ausweis natürlich für die Stadtbibliothek gehabt und war dort Dauergast, habe die wahrscheinlich ausgelesen. Ich war ein Bücherfresser damals schon, ja.
Und trotz dieser, ich kann jetzt nicht sagen, welche 3 meine Liebsten sind, haben Sie sich dazu bereit erklärt zu sagen, es gibt so ein paar All-Time-Favorites.
Hätte man mich das als Erwachsener, sagen wir mal, in den letzten 10 Jahren, hätte man mir diese Frage gestellt, kommen immer wieder 3 Bücher. Eines davon ist eben Der anarchistische Bankier von Pessoa. Eines wäre Il Gattopardo von Di Lampedusa. Auf Deutsch heißt es falsch übersetzt der Leopard. Und eines ist eine Graphic Novel, die vor ein paar Jahren schon erschienen ist. Die heißt Quai d'Orsay. Da geht es um einen französischen Redenschreiber in der Zeit des dreuenden Irakkriegs, Anfang der 2000er Jahre, zum hinschmeißen, komisch finde ich es zumindest. Aber ja, das ist, sind eben Graphic Novels für Erwachsene. Wie ich finde, grandios gezeichnet, grandios geschrieben, kann mit jedem Roman mithalten.
Wenn Sie so wie jetzt nach einem neuen Buch wahnsinnig auf Reisen sind, in vielen Städten unterwegs, viel in Bahn und Flugzeug, sind Sie jemand, der dann was zum Lesen dabei hat?
Ich bin erstens zum, ich will jetzt nicht sagen zum Glück, aber ich bin nicht so viel unterwegs, jetzt ein paar Wochen natürlich um die aber es geht, ja, habe ich immer was dabei, wobei im Allgemeinen auf Reisen eigentlich, die nütze ich im Allgemeinen so aufzulesen, was mir an Kürzerem nicht gelungen ist oder ich keine Lust hatte. Das sind dann vor allem eher Zeitschriften und Magazine, Longreads, also so ausführliche Artikel aus meinen bevorzugten Medien halt. Das geht quer durch die Bank, das sind vom Economist über die Zeit oder andere deutsche Magazine bis zu irgendwelchen Kunstmagazinen, da mich das bis heute sehr interessiert. Also Bücher lese ich auf Reisen seltener, also auf so Lesereisen oder so, auf Urlaub natürlich sowieso, aber auf den kurzen beruflichen Reisen eher diese Dinge.
Und wenn Sie jetzt so ein Buch fertig haben wie Gier, das ist dann draußen und die ersten Lesungen sind da und Pressetermine, wann ist der Kopf wieder so frei, dass das nächste Projekt sich festsetzen kann?
Das ist auch unterschiedlich. Bei mir dauert das meistens ein bisschen. Also ich kann irgendwie nicht so richtig das, was scheinbar viele andere Kolleginnen und Kollegen können, parallel schreiben, täte ich mir, glaube ich, schwer. Oder zumindest, wenn es würde wahrscheinlich gehen, wenn ich in einem anderen Genre schreiben würde. Dann könnte ich es mir sogar vorstellen. Aber dann sozusagen den nächsten Science-Gesellschafts-wie-immer-Thriller zu schreiben, das dauert ein paar Wochen bis ein paar Monate sogar. Weil dann muss ich mal anfangen zu sortieren. Ja, was ist da jetzt eigentlich an Stoffen, die mich schon länger interessieren? Wo funktioniert eine Geschichte eventuell? Das überlege ich zwar während des Schreibens eines Buches schon auch immer wieder parallel, aber nur so ein bisschen und sammle ja dann natürlich auch dazu immer schon Stoff zu den Themen, die mich interessieren. Aber die wirklich entscheiden dafür, tue ich mich erst ein paar Wochen oder Monate später. Das ist dann so ein Prozess, den ich auch gar nicht allein mache. Das ist dann eben das, was ich vorher schon beschrieben habe. Da fängt man dann an, wieder ein bisschen zu testen im Freundeskreis oder auch mit meinem Agenten zum Beispiel oder mit meinen Lektorinnen. Was haltet ihr denn davon und davon und davon und davon? Und dann kommen ja so erste Feedbacks und vielleicht auch Anregungen. Das ist ja etwas, was ich als Autor eigentlich sehr gern habe und aus Werbezeiten ein bisschen vermisse, dieses mit anderen an einem Projekt arbeiten.
Das Brainstormen.
Ja, und sich austauschen, weil als Autor sitzt man ja dann meistens doch sehr alleine da und Hilfe es schon manchmal, wenn man dann zu jemandem hingehen kann und sagt, du, was meinst denn du dazu? Die Krux dabei ist natürlich, dass der andere eigentlich den Stoff auch verstehen müsste. Und das tun die meisten Leute halt nicht. Speziell bei Gier gab es einfach niemanden, der das so durchdrungen hatte wie ich, mit Ausnahme der Londoner. Und die sind aber keine Geschichtenerzähler.
Und wenn mal gar nichts im Kopf ist, dann gibt es immer noch das uralte Laptop, auf dem alte Ideen sind, mit schon angefangenen 50 Seiten für irgendeinen Stoff?
Das sowieso, ja. Also da gibt's halt auch eine Datei, die heißt Ideen. Und da schreibe ich dann auch immer wieder mal was rein, was vielleicht einmal ein Buch werden könnte. Und da schaue ich dann natürlich auch wieder rein, erinnere mich dann auch wieder, oh, aha, ja, stimmt, Moment mal. Könnte das gehen? Könnte man da einen Ellsberg draus machen? Und so. Ja, klar gibt es.
Macht Ihnen das manchmal Angst, dass Sie so in die Zukunft gesehen haben mit den Themen, die dann irgendwann gekommen sind?
Macht mir überhaupt keine Angst, weil ich glaube, das wird auch so ein bisschen, ich sehe nicht in die Zukunft, ich bin einfach ein aufmerksamer Mensch, der darauf achtet, was um ihn herum passiert und wenn wir an diese Themen denken, sagen wir Zero zum Beispiel einmal, das 2014 erschien, schon beschreibt, wie Wahlen über Social Media manipuliert werden, wie wir alle über diese Medien ausgeforscht und manipuliert werden können, auch in anderer Hinsicht. Das waren ja lauter Dinge für Leute, die sich interessiert haben, die damals schon bekannt waren. Also diese Papiere beispielsweise, mit denen auf Basis deren Cambridge Analytics später dann zum Beispiel bei Brexit und Trump irgendwie eine Rolle gespielt hat. Die wissenschaftlichen Modelle waren damals bereits da, die konnte jeder nachlesen. Und man musste ja dann nur sozusagen seine Schlussfolgerungen daraus ziehen und die Geschichte schreiben. Das habe ich halt dann getan. Das war daher kein in die Zukunft schauen, es war nur ein Aufschreiben, was eh schon da ist und halt zwangsläufig fast passieren muss, wenn man diese Dinge weiß. Und insofern würde ich sagen, habe ich ja wahrscheinlich daher so ein bisschen eher fast einen, oft auch einen journalistischen Zugang, wo ich einfach sage, schaut euch das mal an, weil da ist es. Und mein Vorteil vielleicht gegenüber dem Journalisten ist, dass ich dabei eben freier sein darf. Ich muss mich nicht zwingend immer total an die Realität oder an die Wahrheit halten, sondern darf auch in Fiktion reinfließen lassen. Solange ich es nachher irgendwo auch kenntlich mache, bis zu einem gewissen Grad, beziehungsweise das Format des Romans allein sagt ja erstmal schon Fiktion und dann ein bisschen Wahrheit drin, während der Journalist muss es ja, wenn, dann umgekehrt machen.
Sollte.
Sollte, ja, genau. Ja, es sei denn, man heißt Hunter S. Thompson oder so, ich weiß es ja nicht, also...
Ich habe ja Gier leider schon gelesen, deshalb baue ich sehr auf das, was alles noch in der Schublade ist und bedanke mich sehr herzlich bei Marc Elsberg. Vielen Dank.
Ich danke schön. Ja.
Die Schreibenden von Anja Görz.